Big Show 649. Also ich freue mich sehr, dass wir eine profunde, wunderbare Runde gefunden haben, dem Anlass entsprechend für den Fußball. Das ist zum einen von Amazon, von Sky, Jonas Friedrich. Guten Morgen, lieber Jonas.
Hallo Jens, Tag zusammen.
Und von der Süddeutschen Zeitung. Er ist von den 60ern vor ein paar Jahren zu Bayern gewandert. Es hat allen Beteiligten gut getan, für die Süddeutsche Zeitung, Philipp Schneiders. Guten Morgen, lieber Philipp.
Ja, guten Morgen.
Bevor wir aber zu den Bayern kommen, kommen wir zu einem Bayer, der in dieser Woche vor ein paar Tagen leider verstorben ist. Jonas, wenn du deinem Sohn, ich weiß nicht, Justus ist jetzt, ist er schon 10, der Justus?
Exakt, stark, genau 10.
Ja, wenn du ihm Andreas Brehme erklären müsstest, also mein Sohn hat mich gar nicht danach gefragt, der ist jetzt 23, interessiert sich eher weniger für Andreas Brehme, aber wie müsste man einem Jungen, der sich für Fußball interessiert, Andreas Brehme näher bringen, erklären, wenn man denn möchte, abgesehen von seinem Elfer bei der WM?
Also mein Sohn ist zwar Jahrgang 2013, aber er ist ordentlich erzogen und weiß, wer Andreas Brehme ist. Durch intensives YouTube-Studium diverser, also vor allen Dingen natürlich des WM-Finals, das musste ich ihm nicht erklären, das hat er gecheckt. Und da er sau gerne irgendwie so WM-Finals guckt und sich auch ein Faible für Elfmeter hat, ist er irgendwann mal auch über Andreas Brehme gestolpert, wusste dementsprechend das zumindest so halbwegs einzuordnen, was diese Woche passiert ist. Und ansonsten haben wir natürlich immer wieder über die legendäre Beidfüßigkeit von Andreas Brehme gesprochen, die wahrscheinlich bis heute unerreicht ist. Also diese Natürlichkeit auf beiden Seiten, die ist bis heute outstanding.
Das ist in der Tat wahr, weil ich ja gelesen habe, ich glaube eh in der SZ, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber dass er eben, wie er sich gerade gefühlt hat, hat er halt dann mal den Freistoß mit links geschossen. Und nicht so wie den Elfer.
Ich glaube, es gibt ja ich bilde mir ein, dass er WM 86 den Elfer mit links geschossen hat und 90 dann mit rechts.
Ja, gegen Mexiko war
und
das.
Was jetzt, ja. Oder genau, und was auch so ein Aspekt ist, der jetzt aus traurigem Anlass, aber diese Woche gewissermaßen mir nochmal klar wurde, der war Fußballer des Jahres in Italien 1989. Und das war wohlgemerkt in der Zeit, in der Diego Armando Maradona da gespielt hat, Lothar Matthäus da gespielt hat. Und in Italien wurde, weil Inter in dem Jahr mit quasi null Gegentoren Meister wurde, wurde Andreas Brehme Fußballer des Jahres. Das muss man sich schon nochmal vor Augen führen, was das für ein Gigant war. Also ist sehr, sehr schwer, da eine heute vergleichbare Kategorie aufzumachen.
Philipp, würdest du sagen, die Bayern-Familie ist ja groß, aber würdest du sagen, dass Andreas Brehme jetzt auch Mitglied der Bayern-Familie war? So richtig, weil er hat ja dann doch, er hat in Mailand gespielt, er hat in Kaiserslautern gespielt. Ist Brehme für Fußballfans oder für den Bayern-Fan als solcher, ist das ein Bayer oder ist das jemand, der einfach mal so Toni Kroos-mäßig vorbeigeschaut hat für ein paar Monate oder Jahre?
Naja, also es ist ja so ein bisschen das letzte Bild, an das man sich ja erinnert jetzt mit ihm. Das war ja irgendwie jetzt auch in der Arena in Fröttmanning bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer. Ich glaube einfach, dass Andreas Brehme, ich würde den übergeordnet irgendwie einsortieren. Also das ist ein Mensch, der so vielen Menschen in Deutschland, und nicht nur in Deutschland, sondern wie wir auch gerade ja von Jonas gehört haben, in Italien so viel bedeutet haben. Ich würde ihn jetzt also in mehreren Familien sozusagen einsortieren und nicht nur in der Familie der Bayern. Es ist einfach ein ganz besonderer Fußballer gewesen, ein Gigant. Und also es ist für mich auch persönlich, das war jetzt ehrlicherweise gestern so der erste Nachruf, den ich auch hätte schreiben können, so gefühlt. Ich war damals 10 Jahre alt, als er diesen Elfmeter verwandelt hat und ich habe da noch so lebhafte Erinnerungen dran. Das war für mich tatsächlich auch so eigentlich fast das zweite große Fußballerlebnis, das ich hatte in meinem Leben. Davor war das Jürgen Klinsmann mit seiner Performance nach der roten Karte, die Rudi Völler bekommen hat im Spiel gegen die Niederlande. Und Ich fand das gestern auch tatsächlich, oder vorgestern muss man sagen, fand ich das tatsächlich einen Moment, der mich tatsächlich sehr bewegt hat, dass dieser Mensch, der auch sehr jung gestorben ist, jetzt leider schon weg ist.
Wenn wir uns diese Generation jetzt nochmal anschauen, Jürgen Klinsmann gerade, Jonas, man muss es sagen, rausgeschmissen beim südkoreanischen Fußballverband, leider gemeinsam mit Andreas Herzog. Ich glaube, Herzog hat das tiefer getroffen als Klinsmann. Lothar Matthäus ist Fußballexperte, aber von Podo Ilgner hört man gar nichts mehr, was vielleicht auch gut ist. Also jetzt nicht nur auf Ilgner, aber diese ganze Generation, spielt die für Fußball Deutschland mit Ausnahme von Lothar, den man eben jeden Samstag um 18.30 Uhr gemeinsam mit Wolf bei Sky hört, hat diese Generation unter Anführungszeichen ausgedient, weil man, ja, weil sie einfach im wohlverdienten Ruhestand jetzt ist.
Also Rudi Völler ist
Stimmt, Rudi, natürlich. Ja.
Position, ne?
Ja, das stimmt. Den habe ich vergessen. Wie konnte ich Rudi Völler vergessen? Wahnsinn.
Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass diese, ich finde, dass man einfach jetzt vom Typus her, jetzt so, was sind die Charaktere dieses 90er-Jahrgangs, wenn du das vergleichst schon mit dem 96er EM-Jahrgang? Das war schon noch so eine sehr originäre Fußballer-Generation. Also die, was weiß ich, also Hässler, Brehme sind ein Stück weit schon auch prototypisch, Pierre Littbarski, Spieler, die, ja, das ist noch im besten Sinne, wenn du so willst, Arbeitermilieu, so wird man es wahrscheinlich in der Soziologie bezeichnen. Das kann man schon so sagen. Aber ich finde natürlich schon, dass man dem 90er-Jahrgang Unrecht tut, wenn du sagst, dass hinterher da keine ganz großen Karrieren mehr draus entstanden sind. Stichwort, also ich meine, Klinsmann, du hast jetzt, wenn du jetzt natürlich dieses Korea-Ende nimmst, hast natürlich recht, aber Fakt ist natürlich auch, dass er in einer gewissen Zeit als der Erlöser des deutschen Fußballs dastand.
Oh ja.
Das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Ne? Und Stefan Reuter, würde ich auch sagen, hat noch eine sehr, sehr respektable Karriere als Manager hingelegt. Und wenn du jetzt mal so den neuen, modernen Typus anguckst, ne, also was machen denn die 2014er so? Ja, da ist ja eigentlich eher das Problem oder die Herausforderung, dass von denen keiner mehr so in echter Funktion ist, weil sie es nicht müssen. Ja, also weil sie erstens mit dem Blick aufs Bankkonto schon so viel geleistet haben, dass da keiner mehr wirklich was tun muss und vielleicht auch gar nicht so der große Antrieb noch da ist, irgendwas zu verändern. Auch da nichts ohne Ausnahme, wenn du Mario Gomez jetzt beispielsweise anschaust, der zwar kein 2014er ist, aber zu der Generation gehört, der jetzt auch schon echt einen ganz schön anstrengenden und aufreibenden Job hat. Aber ich weiß, was du meinst. Der 90er-Jahrgang ist ein ja irgendwie sehr originaler und ja, herzlicher, so würde ich es beschreiben.
Wobei einer dieser 2014er, Jonas, grätscht ja gerne noch im eigenen Strafraum so herum, dass ein nullprozentiger Elfmeter dann doch gegeben wird. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch oder ganz sicher noch. Philipp, nur ganz kurz noch. Diese Zeit 1990. Für mich war es die, also ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr, für mich war 78 die erste WM und 90 war Österreich zwar auch dabei, aber ich habe natürlich diese Spiele in Mailand, das waren ja deutsche Heimspiele am Ende des Tages im San Siro. War es wirklich eine bessere Zeit? Ist es wirklich so, dass man sagt, oder verklären wir auch hier die Vergangenheit? Gut, Deutschland ist Weltmeister geworden, verstehe ich völlig, dass das eine ganz, ganz, ganz besondere WM war. Aber hat es nicht da auch schon Dinge gegeben? Es gab ja, glaube ich, hier bei Sky eine Dokumentation über die WM, wo die Engländer haben die in Sizilien gespielt, weil man die Fans nicht auf dem Festland haben wollte. Gab es da nicht ganz andere Probleme, die wir jetzt ausblenden, da das größte Problem der abgesagte Investorendeal jetzt ist, die einfach 34 Jahre später nicht mehr so prekär erscheinen?
Jens, ich wüsste jetzt gern, worauf du anspielst. Also ich würde schon sagen, ich meine, also ich weiß noch, ich war damals, also 89, in dem Jahr davor, da habe ich mit einem Freund im Garten gezeltet und dann kam irgendwann meine Mutter raus und hat mir zugerufen, du, die Mauer ist gefallen. Dann weiß ich nicht, ob ich gefragt habe, ja, Mami, super, aber welche Mauer denn? Das war halt eine Zeit, das viel zitierte Ende der Geschichte. Also es war, also die Menschen, genau wie ich, die in diesem Jahr, die 1990 10 Jahre alt war und dann auch das Jahrzehnt, das dann folgte, das war schon ein relativ unbeschwertes Jahrzehnt, wenn man ehrlich ist. Und dieser Weltmeistertitel, den die Deutschen dann halt in Rom halt errungen haben, der passte einfach. Der war wie so eine Pointe unter diese Zeit. Also es war eine unbeschwerte Zeit, eine Zeit, in der man dachte, es wendet sich jetzt alles zum Guten. Also wenn du mir jetzt sagst, was damals schon auch im Argen lag, dann klär mich auf. Ich erinnere mich da tatsächlich auch als kleiner Junge dran, dass damals alle euphorisch waren, die Erwachsenen um mich herum. Das ist im Grunde, ja, dass die Menschheit, so muss man es ja wirklich sagen, auf bessere Zeiten zusteuert. Also der Kalte Krieg war vorbei, die Mauer war gefallen und ich glaube, das einzige Versprechen, das sich dann nicht erfüllt hat, das war der berühmte Satz von Franz Beckenbauer, dass es hieß, wir werden jetzt auf Jahre hinaus unschlagbar sein nach der Wiedervereinigung. Aber ansonsten ging es doch tatsächlich einfach immer nur weiter bergauf. Und selbst Ereignisse wie Tschernobyl, die waren da ja schon 4 Jahre vorbei. Also ich erinnere mich da tatsächlich auch an eine selige Zeit, wenn ich zurückblicke.
Jonas, wie geht's dir da?
Fußballerisch ist aber nicht, also... Naja, also es sind zwei Ebenen. Ne? Das eine ist das große Ganze. Da kann ich Philipp, ich bin genauso wie du, Jahrgang 80, das kann ich alles sehr, sehr gut nachempfinden. Aber jetzt speziell im Fußball spüren wir ja in unseren heutigen Diskussionen so eine ganz, ganz starke Sehnsucht, so eine nostalgische Sehnsucht nach den 80er, 90er Jahren, in denen offensichtlich alles besser war. Und oftmals ist ja so, dass der Champions League Gewinn von Dortmund 97 als der Beginn des modernen Fußballs oder andersrum als das letzte Europapokalfinale der alten Prägung gilt und die 90er WM als die letzte unbeschwerte WM, bei der ein ganzes Land die Kultur mit einer WM verschmolzen ist. Aber natürlich blenden wir bei dieser Nostalgie aus und das teile ich, dass das Stadion mitunter ein sehr kalter Ort war. Und das meine ich jetzt nicht nur von der Architektur, bei dem es kein Dach und überhaupt nichts gab, sondern es war natürlich so, dass es massive Gewaltthemen gab. Das Stadion war, also was weiß ich, nicht umsonst liegen da die großen Stadionkatastrophen der Fußballgeschichte liegen in den 80ern. Es war ein sehr, sehr rauer Ort. Ich kann mich noch erinnern, bei meinem ersten Spiel, das war ein Bayern-Spiel, bei dem Andreas Brehme spielte. Also für mich ist das ein ganz natürlicher Bestandteil der Bayern-Familie. Da wurde der gegnerische Trainer Egon Cordes permanent über 90 Minuten als schwuler Egon Cordes beschimpft und ausgepfiffen. Das wäre in unseren heutigen Zeiten, wie soll ich sagen, So rau war der Ton damals. Es war weniger ein Familienereignis, denn ein reines Männerereignis. So ein Spiel der Fußball-Bundesliga im Übrigen nicht vor ausverkauftem Stadion in der modernen Arena, sondern halb leer auf kalten Betonstufen. Und jetzt ist ein sehr, sehr ist ein Metathema. Im Grunde ist der Konflikt, der uns bis heute so ein bisschen begleitet, der von vielen engen Fans geführt wird, die sich ein Stück weit auch dagegen wehren, dass halt Fußball so populär wurde als Unterhaltungsthema, ganz, ganz andere und viel breitere Schichten in der Gesellschaft noch erreicht hat. Das finden alteingesessene Fans mitunter ein bisschen doof. Und das ist zumindest ein kleiner Teilaspekt auch der Investorendebatte, die wir in den letzten Wochen hatten.
Könnte man sagen, dass das Gefühl damals mich beschäftigt, ja, also es ist nicht so sehr, dass ich deshalb nicht schlafen kann, aber mich beschäftigt diese Frage, wem gehört der Fußball? Und da gibt es ja mehrere Parteien, die das für sich reklamieren, dass es damals vielleicht einfacher zu lösen war. Also wenn ich da zurückdenke, ich bin 10 Jahre älter als ihr beide, wie gesagt, und die WM 90, es war groß, ich war Anhänger, ich sage euch, wie es ist, ich war Anhänger der Holländer. Ich mochte einfach Gullit van Basten, das war Wahnsinn. Den habe ich so gern zugeschaut. Die fliegen dann gegen Deutschland raus, okay. Aber ich hatte damals schon den Eindruck, natürlich war das alles unerreichbar auf persönlicher Ebene. da diese Leute, denen nahe zu sein. Aber ich hatte den Eindruck, dass man irgendwie trotzdem näher dran war als jetzt, wo das so noch viel kommerzieller war. Also ist das vielleicht, war diese Frage, Philipp, das ist, glaube ich, meine Frage, war diese Frage vor einigen Jahren leichter zu klären, wem der Fußball gehört?
Also ich finde, das sind zwei unterschiedliche Fragen, die du gerade stellst. Also wem der Fußball gehört, da geht es ja darum, gehört er den Fans, gehört er den Investoren, gehört er dem Großkapital oder dem Kleinkapital? Aber ob man näher dran war, da bin ich voll bei dir. Also wir werden ja wahrscheinlich nachher auch über den FC Ruhmreich noch sprechen.
Ja, wir müssen.
Die Frage, was ist eigentlich mit dieser Mannschaft los, die sich irgendwie in Teilen des Spiels kaum zu bewegen scheint. Was ist mit diesem Jahrgang los, mit all den Hochtalentierten, die der FC Bayern irgendwie aufgenommen hat? Und wenn man das vergleicht mit den 1990ern, dann finde ich auch, man war da näher dran. Man hatte damals, glaube ich, kein Problem, sich zu identifizieren als Zuschauer mit diesen Spielern. Also mit einem Guido Buchwald zum Beispiel, Andi Brehme, Lothar Matthäus. Die würde Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann würden die heutzutage als sogenannte Worker bezeichnen, weil das einfach Spieler waren, die, glaube ich, keinen Dünkel vor sich hergeschoben haben, sondern die einfach Fußball gespielt haben, teilweise mit all der technischen Beschränktheit, die sie noch hatten, im Gegensatz zu gegenwärtigen Spielern. Aber den hat es im Grunde, ich kann mich an kein Spiel erinnern aus der damaligen Zeit, wo man als Zuschauer das Gefühl hatte, okay, jetzt liegt hier offenkundig ein Motivationsproblem vor. Da ist jetzt irgendjemand, der ist satt und der ist reich und der hat vielleicht zu viel gewonnen. Oder wo man sich überhaupt gefragt hat, was ist eigentlich überhaupt das Problem jetzt von ihm? Diese Frage hat man sich nicht gestellt. Wenn es ein Problem gab, dann konnte man das klar benennen. Dann war das meistens technischer Natur. Dann wusste man, okay, die sind jetzt den Niederländern beispielsweise technisch eigentlich im Grunde unterlegen und die stoßen an ihre fußballerischen Grenzen. Und dieses Rätseln, das wir jetzt in der Gegenwart kennen, was ist los mit diesen Leuten? Warum findet diese Mannschaft nicht zu diesem Trainer und umgekehrt? Warum spielt sie so weit unter ihrem Niveau? Das ist tatsächlich etwas, das irgendwie ein neues Phänomen ist. Und auch wenn man da lang drüber nachdenken und philosophieren kann, zu einem richtig befriedigenden Ergebnis kommt man dann ja doch nicht. Es sei denn, das, was der Jonas eben schon mal angesprochen hat, was auch so ein Lieblingsthema von Uli Hoeneß ist, der ja mal gesagt hat, als er damals seine aktive Karriere beendet hat, da hatte er gerade mal sein Haus in Ottobrunn abbezahlt. Also was heißt gerade mal, ne? Das würde sich mancher von uns wünschen, aber er hatte damals halt tatsächlich nur sein Haus in Ottobrunn abbezahlt. Und heutzutage sind halt die Spieler, wenn die ihre Karriere beenden, dann haben die ihre Villen in Grünwald abbezahlt und vermutlich auch mehrere. Und das scheint ein Teil des Problems zu sein, aber insofern finde ich schon, war man näher dran, da bin ich ganz bei dir, ja.
Jonas, zu diesem Thema noch was, dann machen wir eine kurze Pause.
Letztlich, was ist passiert? Also ich meine, ich finde es im Übrigen eine wunderbare, schöne, nostalgische, warme Debatte, die wir da gerade führen. Und die ist sehr, sehr vielschichtig und ich glaube, was ist passiert in den letzten 30 Jahren? Es ist von einem, ich sag mal, es war immer Volkssport, aber verglichen mit heute ein nischiger Volkssport. Hm. Es war halt damals eher so ein Männerding. Also so Männer sind zum Fußball und die Stadien waren halb leer. Und daraus ist geworden eine globale, alles umspannende Unterhaltungsmaschine oder Industrie, in denen das ist vergleichbar mit großen Popstars. Und in allen Dimensionen. Und drum ist es so, dass heute ganz, ganz andere Kräfte auch zerren an einem, was weiß ich, Joshua Kimmich, als früher an einem Nationalspieler. Und so hat sich einfach vieles, vieles verändert. Vieles auch zum Besseren, muss man auch sagen. Also es ist einfach ein familienfreundlicher Sport geworden, der auch noch inhaltlich natürlich auch total spektakulär ist. Und ich bin auch hin und her gerissen in der großen Frage, war früher alles besser oder ist heute eigentlich alles immer noch okay? Ich weiß es auch nicht. Eines weiß ich, jeder Satz, der zum Inhalt hat, der Fußball gehört, Punkt, 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 ist zum Scheitern verurteilt. Das halte ich für, also das dreht sich jeder so, wie er es gerade braucht und ist in Wahrheit Mumpitz. Ich lasse mich runterhandeln auf, er gehört allen. Das ist meinetwegen in Ordnung, aber die Aussage ist natürlich auch eine Nullaussage, der gehört allen. Dementsprechend, also diesen Satz umschiffe ich weit, weil das ergibt alles keinen Sinn. Das ist eine viel zu große Verallgemeinerung und nützt dann auch nur denjenigen, der gerade seine Perspektive irgendwie promoten möchte.
Jonas Friedrich und Philipp Schneider, kurze Pause und dann sprechen wir über den FC Ruhmreich und über einen grätschenden 2014er Weltmeister.